Die Radio Wissen. Update.
Wir stellen ja fest, dass nach einer zweijährigen Wettkampfsperre die Doper dann auch relativ schnell wieder am Start stehen. Viele von denen werden dann auch später wieder erwischt. Das ist Betrug, nicht nur Betrug am sportlichen Gegner, sondern auch Betrug am Sport. Es geht um viel Geld. Deshalb wird in Zukunft derjenige, der dopt, auch unter Strafe gestellt werden.
Das sagt Bundesjustizminister Heiko Maas zum neuen Anti-Doping-Gesetz. In Deutschland sollen dopenden Sportlern bald bis zu 3 Jahre Haft drohen, hat der Bundestag heute beschlossen. Das ist unser erstes Thema im Update. Ich bin Anna Berling, die Redaktion hat Britta Wagner.
Update.
Mit dem neuen Gesetz soll Doping ein strafrechtliches Vergehen werden und damit eine Sache für den Staatsanwalt. Wer selbst dopt, wird mit Geldstrafe oder Gefängnis bis zu 3 Jahren bestraft. Doping-Hintermännern drohen in besonders schweren Fällen sogar bis zu 10 Jahre Gefängnis, wenn sie zum Beispiel bei Minderjährigen dopen. In dem Gesetzesentwurf steht, dass das Geschäft mit illegalen Dopingmitteln inzwischen fast so schlimm geworden ist wie der organisierte Drogenhandel und dass es die bisherigen Gesetze nicht geschafft haben, Doping zu verhindern. Das neue Gesetz soll nicht nur deutsche Sportler treffen, sondern alle Sportler auf deutschem Gebiet, sagt Maas.
Wenn jemand hier in Deutschland im Training oder auch im Wettbewerb erwischt wird, auch wenn es ein russischer Sportler ist, dann gibt es ein entsprechendes Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft und auch eine entsprechende Bestrafung. Und das Ganze hat das Ziel, die ehrlichen Sportler zu schützen.
Das neue Gesetz ist dabei sehr streng. Es kann für eine Strafe schon reichen, wenn bei einem Sportler eine einzige Dopingpille gefunden wird. Allerdings muss ihm nachgewiesen werden, dass er damit auch tatsächlich dopen wollte. Für eine solche Regelung hatten sich einige Sportler und auch der Deutsche Olympische Sportbund eingesetzt. Sie sprechen sich einerseits klar gegen Doping aus, hatten aber Angst, dass ein Sportler zu Unrecht bestraft werden könnte, wenn ihm jemand die Dopingpille unterschiebt. Unter diesen Kritikern ist zum Beispiel Diskus-Olympiasieger Robert Harting. Er warnt, dass das neue Gesetz sauberen Athleten nicht hilft, sondern ihnen nur noch mehr Auflagen macht oder, wie er es nennt, Manschetten umlegt.
Sportler müssen beweisen, warum Sachen in ihrem Körper sind. Ja, also die Beweislastumkehr. Dann haben wir die Manschette der Technologisierung. Wir müssen sagen, wo wir sind. Jede Stunde am Tag. Jetzt haben wir noch eine Manschette des Strafrechts. Das heißt, wir gehen dafür ins Gefängnis für Sachen, die wir nicht selber erklären können. Oder für Sachen, die wir nicht erklären können, weil wir nicht da waren, wo wir waren.
Auch die Grünen hatten vor einer Kriminalisierung von Sportlern gewarnt. Deswegen haben sie heute im Bundestag auch gegen das Anti-Doping-Gesetz gestimmt. Der sportpolitische Sprecher der Grünen, Özcan Mutlu, sagte in den Tagen vor der Verabschiedung des Gesetzes, dass das Strafrecht beim Kampf gegen Doping nicht der richtige Weg sei.
Wir können nicht auf der einen Seite für die Legalisierung von Cannabis einstehen und auf der anderen Seite den Besitz von leistungssteigernden Mitteln gleich unter Strafe stellen. Das ist einfach ein Widerspruch in sich. Und deshalb finden wir das Recht auf Selbstschädigung eines Menschen, egal ob er Leistungssportler ist oder nicht, das hat er. Und da kann man nicht mit Gesetz dem irgendwie das Ganze verbieten.
Auch die Linkspartei war am Ende nicht zufrieden mit dem Gesetzesentwurf, hat bei der Abstimmung heute aber nicht dagegen gestimmt, sondern sich enthalten. Ihr sportpolitischer Sprecher André Hahn hatte in den letzten Tagen schon erklärt, was er sich von dem Anti-Doping-Gesetz noch gewünscht hätte.
Es fehlen ganz wichtige Punkte, zum Beispiel der Approbationsentzug für Ärzte, die sich an Doping beteiligen. Es fehlt eine Schutzklausel für Whistleblower, die also Hintermänner aufdecken, die Strukturen aufdecken und dafür vielleicht straffrei bleiben oder weniger bestraft werden. Es fehlt ein Präventionsansatz, der das staatlicherseits unterstützt, dass aufgeklärt wird.
Nach dem Bundestag heute muss auch noch der Bundesrat zustimmen, das gilt aber als Formsache. Das neue Anti-Doping-Gesetz wird dann wohl zum Jahreswechsel in Kraft treten. Nach 5 Jahren soll dann nochmal drauf geschaut werden, ob es im Kampf gegen Doping wirklich so hilft, wie es sich die Politik vorstellt.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Das neue Anti-Doping-Gesetz wird im Netz überwiegend kritisch kommentiert. Auf Spiegel Online spricht User Saldat Bumaschny von Sondergesetzen, als wäre die Welt des Sports etwas besonders Schützenswertes. Ich verstehe nicht, warum die geltenden Gesetze gegen Betrug, Medikamentenmissbrauch und so weiter nicht ausreichen. Beziehungsweise, wenn diese zu lasch sind, sollte man überlegen, das insgesamt zu ändern. Das hätte dann wenigstens auch Auswirkungen auf die wirklich wichtigen Lebensbereiche. Auf Twitter kommentiert Martin Keller: Ich halte nichts von einem nationalen Gesetz, solange es graue Flecken auf der Dopinglandkarte gibt. User Moselpirat twittert: Die Selbstverarsche und Verarsche der Sportler geht weiter. Hirnlose Begründungen von Politikern.
Was sonst noch wichtig war?
Der Bundestag hat heute noch weitere Dinge beschlossen, unter anderem die zweite Stufe der Pflegereform. Bisher gibt es je nachdem, wie viel Betreuung ein Patient braucht, 3 verschiedene Pflegestufen. In Zukunft sollen es 5 Pflegegrade werden. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe spricht von einem Meilenstein, weil in Zukunft mehr als nur körperliche Probleme berücksichtigt werden sollen.
Es geht um mehr Hilfe, gerade für die Zahl der dementiell Erkrankten. In 25 Jahren werden es 1 Million zusätzlich sein. 2,6 Millionen dann, die dementiell erkrankt sind.
Die Opposition hat die Verbesserungen durch die Pflegereform gelobt, sieht aber in der Praxis Probleme. Mehr Pflege bedeutet mehr Zeit und mehr Personal und schon heute gäbe es zu wenig Pfleger. Im Netz geistern immer wieder Berichte über angebliche Verbrechen von Flüchtlingen rum. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat jetzt vom Bundeskriminalamt überprüfen lassen, ob die hohen Flüchtlingszahlen zu mehr Kriminalität in Deutschland geführt haben. Das Ergebnis: Flüchtlinge werden im Durchschnitt genauso wenig oder genauso oft straffällig wie Vergleichsgruppen der deutschen Bevölkerung. Wenn Flüchtlinge Straftaten begehen, sind es dem Bericht zufolge vor allem Vermögens- und Fälschungsdelikte. Oft ist es Schwarzfahren, an zweiter Stelle kommen Diebstähle. Der Anteil der Sexualstraftaten lag unter 1%.
Obama, you have started your aerial bombardment in Sham, which keeps on striking our people. So it's only right we continue to strike the next.
Diese dunkle Stimme gehört einem IS-Terroristen, der in mehreren Hinrichtungsvideos der Extremisten aufgetreten ist und dem Westen droht. Wegen seines britischen Akzents ist er als Jihadi John bekannt geworden. Dieser Mann war jetzt das Ziel eines US-Drohnenangriffs in der syrischen IS-Hochburg Raqqa. Allerdings ist bisher noch nicht bestätigt, dass Jihadi John dabei auch wirklich getötet wurde, sagte der britische Premierminister David Cameron.
Now, if this strike was successful, and we still await confirmation of that, it will be a strike at the heart of ISIL. And it will demonstrate to those who would do Britain, our people and our allies harm, we have a long reach.
Wenn die Bestätigung kommen sollte, so Cameron, wäre das ein Schlag mitten ins Herz des IS und ein Beleg dafür, dass sich Großbritannien gegen eine Gefährdung der Briten und ihrer Verbündeten wehren könne. Ein anderer Erfolg der Allianz gegen den IS ist dagegen sicherer. Die Kurdenkämpfer haben die Stadt Sinjar im Nordirak zurückerobert. Das ist nicht nur ein symbolischer, sondern auch ein strategischer Erfolg, weil eine wichtige Versorgungsroute der IS-Extremisten über Sinjar verläuft.
Was noch wichtig wird:
Doping bleibt auch heute Abend noch ein Thema. Der Leichtathletik-Weltverband will entscheiden, ob der russische Verband vorläufig ausgeschlossen wird. Eine Kommission der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA hatte den russischen Leichtathleten in einem Bericht Anfang der Woche schwere Vorwürfe gemacht und vorgeschlagen, den russischen Verband aus dem Weltverband auszuschließen. Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich gegen eine solche Kollektivstrafe für die Sportler seines Landes ausgesprochen.
Verantwortung muss immer persönlich sein. Ganz sicher sollten Sportler, die nie etwas mit Doping zu tun hatten, nicht die Verantwortung übernehmen für diejenigen, die die Regeln verletzen.
Die Kommission der Anti-Doping-Agentur sieht in Russland aber nicht nur einzelne Dopingfälle, sondern ein ganzes System aus Doping und Korruption.
Und sonst in der Welt?
Die internationale Arbeitsorganisation ILO sagt, in Bangladesch fehlt bei 80% der Kleiderfabriken noch ausreichender Brandschutz. Der Organisation zufolge muss fast überall nachgebessert werden, was Sicherheitsstandards angeht. Die Regierung von Bangladesch hatte ihren eigenen Ermittler eingesetzt und der war zu dem Ergebnis gekommen, dass mehr als 80% der Kleiderfabriken mittlerweile sicher sind. Laut ILO stimmt das aber nicht. Bei der Sicherheit sei man in den meisten Fabriken erst auf halbem Weg, noch nicht am Ziel. Vor 2,5 Jahren war das Fabrikgelände Rana Plaza eingestürzt. Mehr als 1000 Arbeiter wurden getötet. Danach wurde kritisiert, dass die Fabriken in Bangladesch zu schlechte Sicherheitsbedingungen hatten. Seitdem gibt es strengere Kontrollen. Letztes Jahr wurde bekannt, in Südkorea haben Menschen, vor allem geistig behinderte Menschen, als Sklaven auf Inseln gearbeitet. Mehrere Männer ziehen jetzt deswegen vor Gericht. Sie wurden 8 Jahre lang auf den Inseln festgehalten und fordern von der südkoreanischen Regierung und den Inselbezirken Entschädigung. Die Männer waren entdeckt worden, weil die Polizei auf den Inseln nach einem Vermissten gesucht hatte. Die Beamten fanden mehr als 60 Menschen, die als Arbeitssklaven gehalten wurden. Sie mussten auf Salzfarmen arbeiten, wurden misshandelt und bekamen kein Geld. Einige hatten versucht zu fliehen, das wurde aber von den Farmbesitzern und Polizisten vor Ort verhindert. Die Opfer sagen, dass die Behörden vor Ort über die Zustände Bescheid wussten. Bisher wurden aber nur die Farmbesitzer angeklagt und keine Beamten. Die US-Amerikaner werden wieder dicker. Klar ist, in den USA leben viele übergewichtige Menschen. Jetzt zeigt sich, das Problem nimmt wieder zu, im wahrsten Sinne des Wortes. Seit 2004 war der Anteil der Übergewichtigen an der Bevölkerung eigentlich zurückgegangen. Eine Studie von Gesundheitsbehörden kommt jetzt zu dem Ergebnis, dass der Anteil zuletzt bei fast 38% lag und damit um 6% gestiegen ist im Vergleich zu vor 10 Jahren. Gesundheitsexperten meinen, dass die US-Amerikaner wieder weniger auf ihr Gewicht achten. Vor ein paar Jahren habe es viele Gesundheitskampagnen und Abnehmaktionen gegeben. Mittlerweile sei das Thema nicht mehr so präsent. Zum ersten Mal haben Frauen die Männer beim Übergewicht überholt. Besonders hoch ist der Anteil bei schwarzen Frauen. Die Experten sagen, Übergewicht hängt stark von der sozialen Schicht ab, der man angehört.
Wissensnachrichten.
Heute früh gegen 7.19 Uhr unserer Zeit war was los am Himmel, etwa 65 Kilometer südlich von Sri Lanka. Ein Stück Weltraumschrott ist in die Erdatmosphäre eingetreten bzw. dort verglüht. Für Forscher ein ganz besonderes Ereignis. Kerstin Ruskowski aus den Wissensnachrichten, warum?
Weil es total selten ist, dass man vorher weiß, wann ein Stück Weltraumschrott in die Erdatmosphäre eintritt. Im All fliegt ja mittlerweile so einiges an Weltraumschrott rum, das meiste davon in Umlaufbahnen, die relativ nah an der Erde sind und zwar ziemlich unkontrolliert und schwer absehbar, auf welchen Bahnen.
Und warum war das bei dem Teil jetzt anders?
Weil das Teil namens WT1190F, Spitzname übrigens WTF, also what the fuck, im All sehr ausschweifende kreisförmige bis elliptische Bahnen geflogen ist. Astronomen haben beobachtet, dass sich das Teil bis zu 2-mal so weit von der Erde wegbewegt hat, wie der Mond von der Erde entfernt ist. Und dadurch war den Forschern seit ein paar Wochen klar, WT1190F rast genau auf die Erde zu und tritt am 13. November um 7.19 Uhr unserer Zeit in die Erdatmosphäre ein.
Und haben die Forscher dann vorher irgendwelche speziellen Teleskope aufgestellt oder so?
Ja, ganz genau. Sie haben auf Schiffen und Flugzeugen im Indischen Ozean Teleskope, Kameras und Messinstrumente stationiert, um ganz genau dabei zuschauen zu können, was mit dem Teil passiert, wenn es in die Erdatmosphäre eintritt. Mhm. Weil das eben eine ziemlich einmalige Gelegenheit ist und die Forscher noch nicht so genau wissen, was genau mit dem Material passiert in dem Moment, in dem es mit der Erdatmosphäre in Berührung kommt. Das könnte sich jetzt ändern, sobald die Forscher die Daten von heute ausgewertet haben.
Da sind wir mal gespannt. Völlig anderes Thema, Reproduktionsmedizin, genauer Reproduktions- und Transplantationsmedizin. Ärzte in den USA wollen in den nächsten Monaten damit anfangen, Frauen, die Gebärmütter von toten Organspenderinnen einzusetzen. Wieso?
Weil manche Frauen keine eigene Gebärmutter, aber einen Kinderwunsch haben. Bei einigen ist das angeboren. In den USA hat etwa eins von 4.500 neugeborenen Mädchen keine Gebärmutter. Es kann aber auch sein, dass die Gebärmutter zum Beispiel wegen Gebärmutterhalskrebs entfernt werden musste.
Aber das heißt ja dann, dass die Operation sozusagen freiwillig in Kauf nehmen.
Sozusagen, ja. Die Patientinnen sind ja gesund. Die Transplantation ist nicht lebensnotwendig. Plus, sie schlucken freiwillig die starken Medikamente, die nach Transplantationen gegeben werden, damit der Körper das fremde Organ nicht abstößt.
Und wie genau soll die Transplantation dann funktionieren?
Also die Empfängerin nimmt erst einmal Hormone, um die Produktion der Eizellen anzuregen. Die werden dann im Labor mit dem Samen des Partners befruchtet und 10 Embryos dann eingefroren. Und wenn es dann eine Spenderin gibt, die von der Blutgruppe und dem Gewebetyp her passt, wird die fremde Gebärmutter in einer etwa 5-stündigen Operation eingesetzt. Dann fängt die Patientin an, diese speziellen Medikamente zu nehmen, die nach Organtransplantationen eben immer gegeben werden. Aber ansonsten ist erst einmal ein Jahr Pause, damit das Gewebe verheilen kann.
Aber dann läuft alles wie bei einer normalen Schwangerschaft ab.
Fast. Also wie gesagt, die Befruchtung passiert ja im Reagenzglas. Das Embryo wird dann in die transplantierte Gebärmutter eingesetzt. Und wenn die Patientin dann schwanger ist, läuft alles soweit normal, aber die Geburt passiert dann vorsichtshalber per Kaiserschnitt ein paar Wochen früher als normal.
Dann zum Schluss nochmal ein ganz anderes Thema und zwar geht es um den Facebook-Auftritt der Bundesregierung.
Genau, dazu gab es ja in den letzten Monaten viel Lob, unter anderem für den besonnenen Umgang mit Trollen und Hetzern. Der Medienrechtler Matthias Kornels von der Uni Mainz sieht das aber anders. Er hat dem Spiegel gegenüber Zweifel geäußert, dass das Facebook-Profil verfassungsrechtlich in Ordnung ist. Kornels zufolge informiert die Bundesregierung auf dem Profil nämlich nicht nur, sondern moderiert auch und kommentiert. Und er findet, dass die Kommunikation auf der Seite dadurch stark werblichen Charakter hat und das sei nicht okay.
Das war das Wichtigste aus den Wissensnachrichten von heute. Danke, Kerstin.
Wetter.
Am Abend erreichen die Regenwolken aus dem Nordwesten allmählich auch den Süden und Südosten von Deutschland. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 8 bis 2 Grad. Morgen wird es im Süden am schönsten, im Norden und in der Mitte gibt es Regen oder Graupelschauer. Das alles bei 7 bis 14 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.